ein sehr substanzieller Teil der Vermögen steckt aber auch in Immobilien. Ne, da kommen auch die Vermögenszuwächse her. Die bezahlen wir alle mit den höher werdenden Immobilienpreisen und den höher werdenden Mieten. Und natürlich am Finanzmarkt, ja, wo natürlich auch jetzt ständig Wertzuwächse realisiert werden, die nichts mit der deutschen Wirtschaft erstmal zu tun haben. Und ich finde es auch verrückt, dass wir da nicht hingucken. Zumal es dann ja immer heißt, der Staat ist pleite. Aha, aber wir haben Vermögenszuwächse, die in einem Jahr größer sind als der ganze Bundeshaushalt. Und dann heißt es, wir haben kein Geld, das wir irgendwie noch ausgeben können. Das passt für mich überhaupt nicht zusammen.
Willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Lobbyland, das ist ein Buch, ein Podcast, eine Initiative gegen den Ausverkauf und die Demontage der Demokratie. Wir setzen das Thema Lobbyismus, Demokratie mit den politischen Entscheidungen und Themen in Beziehung. Wann? Mittwochs, zweimal monatlich. Wo? Überall, wo ihr Podcasts hört. Oder unter www.lobbyland.de.
Ja, seid gegrüßt zur neuen Folge. Im Mittelpunkt steht heute, der Titel verrät es ja eigentlich schon, Toxisch Reich. So heißt auch der Bestseller von Sebastian Klein. Und wir reden nicht nur über sein Buch, sondern mit dem Autor über seine Erkenntnisse und das, was er dort aufgeschrieben hat. Ich kann nur so viel verraten, da ist eine Menge Musik drin und viele Einsichten und Positionen, die Hörerinnen und Hörer, die häufig Lobbyland hören, nicht so fremd sind. Ja, aber vorweg vielleicht ein Blick dann doch nochmal ganz kurz auf eine Studie, die mich schockiert ja nicht mehr so besonders viel, aber in dieser Intensität fand ich das doch nochmal, ja, doch sehr bedrückend. Und zwar eine Studie zur Einsamkeit bei jungen Menschen, 16- bis 30-Jährigen. Und da gab es schon mal so einen Vorläufer im letzten Jahr. Und jetzt ist das nochmal intensiver erforscht worden und ist nochmal einiges nachgeschickt worden, dass jeder Zweite in dieser Altersgruppe oder fast jeder Zweite sich einsam fühlt. So, das muss man erstmal wirken lassen. Also fast 45%, die sich einsam fühlen, und zwar in einer Altersgruppe, wo das eigentlich eben nicht der Fall ist. Wir sprechen über Ältere, die sich einsam fühlen, wo also Alterseinsamkeit, das ist ein langes Thema, Menschen, die alleine leben. Aber gerade bei den Jüngeren war ja doch immer noch, dass sie eher hoffnungsvoll sind, dass sie in Gemeinschaft unterwegs sind, dass sie natürlich in Freunde, viele Freunde haben oder einige Freunde haben zumindestens. Dass es da auch immer andere gab, ist klar, aber fast jeder Zweite sich einsam fühlt, das ist schon sehr krass. 10% fühlen sich sogar stark einsam. Und jetzt könnte man fragen, ja, was hat das jetzt alles mit Lobbyland zu tun oder mit dem Thema Demokratie zu tun? Eine ganze Menge, weil da gibt es nämlich Überschneidungen, und zwar, also Überschneidungen in dem Sinne, dass Menschen, die sich häufig einsam fühlen, insgesamt durchaus da mehr politische Kritik üben und unser System deutlich anders nochmal bewerten oder zumindest teilweise anders bewerten und eben auch ein Teil Schuld der Politik geben, warum diese Einsamkeit da ist. Und genau diese Politik und Politiker nehmen 76% von denen, die sich einsam fühlen, nicht mehr ernst. Und das sind doch noch mal eine ganze Menge mehr als die anderen. Bei allen zusammen sind es dann auch aber über 60%. Auch das ist natürlich einfach schon ein sehr heftiger Wert, dass also gerade junge Menschen Politik insgesamt nicht mehr ernst nehmen. Das hat natürlich Konsequenzen, weil sich das natürlich auf unsere Demokratie auswirkt. Jetzt muss ich ja eingestehen, bei allem, was wir auch sagen, ist es erstens nicht verwunderlich und leider ja nicht zu Unrecht so geäußert. Und dann gehen wir aber noch eine Stufe weiter und dann wird es wirklich ein bisschen gefährlich, um das mal so zu sagen. Und zwar hadern auch immer mehr von denen, die sich nicht ernst genommen fühlen, die sich einsam fühlen mit der Demokratie insgesamt. Und zwar gibt es sozusagen 60% von denen, die sich stark einsam fühlen, glauben auch, dass durch Engagement es keine Veränderung mehr geben kann. Und dass sogar 40% mit der Demokratie an sich hadern. Und klar, auch das ist zu erklären. Also erstens, ja, man sieht, dass Engagement immer weniger bringt. Auch darüber berichte ich ja häufig, dass man nicht mehr so durchdringt zur Politik, dass sich eben so politische Konzepte weniger durchsetzen, egal wie viele junge Menschen zum Beispiel auf der Straße sind, was sie machen, wo sie sich engagieren. Meistens gibt es nur Beschimpfungen aus der Politik, wenig, dass mal was aufgenommen wird. Und das ist gerade bei Jüngeren so. Und natürlich kann man dann auf die Idee kommen und sagen, hey, da stimmt doch was nicht mit der Demokratie. Und ich sage ja auch, es stimmt so einiges nicht mit der Demokratie. Nur man muss eben natürlich sagen, das hat eigentlich nichts mit der Demokratie als solches zu tun, sondern das ist natürlich ein Ausdruck, wie wir unsere Demokratie mittlerweile leben, welche Spielregeln es gibt, wie wenig durchlässig unsere Demokratie ist für die Meinung der Bevölkerung. Und das ist natürlich wirklich problematisch. Von daher glaube ich, muss man da jetzt noch tiefer forschen und genau sich gerade dieses Alterssegment nochmal stärker anschauen. Ich glaube, da kann man einige Rückschlüsse ziehen. Und es wäre vor allen Dingen super wichtig, wenn da die Politik mal ein paar Rückschlüsse ziehen würde. Da befürchte ich, wird aber wieder wenig passieren. Ich kann nur sagen, doch, Engagement kann helfen, aber es geht, glaube ich, immer mehr darum, dass dieses Engagement nicht mehr nur punktuell gemacht wird. Weil genau das ist ja das, was leider passiert. Es gibt doch viele engagierte Menschen in verschiedenen Bereichen, die sich zum Beispiel um soziale Projekte kümmern. Und dann sehen sie aber, dass es so ein bisschen das ist, dass man so ein bisschen flickschustert. Also da, wo es richtig reintropft, versucht man irgendwie was zu kitten. Manchmal geht es dann doch in die Politik durch, aber gleichzeitig reißen 2, 3 andere Löcher auf. Und deswegen sage ich immer, es muss gebündelt werden. Ziviles Engagement, insgesamt das Engagement muss gebündelt werden. Es geht um unsere Demokratie als solche. Und die Möglichkeiten in einer Demokratie müssen in den Mittelpunkt gestellt werden. Aber wenn man das tut und das sozusagen dann Hand in Hand mit allen zusammen, dann bin ich mir sicher, dass man auch was erreichen kann und dass es auch nützt. Aber man darf es eben nicht mehr nur punktuell sehen. Ich glaube sogar, dass Politik das ganz recht ist, weil einzelne Punkte können sie immer wegwischen. Aber wenn alle 2, 3 Forderungen haben oder zumindest viele 2, 3 Forderungen haben, die sie gemeinsam haben und die vor allen Dingen die Demokratie als solche erstmal nimmt, also zum Beispiel einen Gesellschaftsrat einzuführen, Regeln für Lobbyismus zu haben, in bestimmten Bereichen weiterzukommen, aber vor allen Dingen Regeln für die Demokratie aufzustellen und wieder mehr Möglichkeiten schaffen, dann bin ich mir sicher, dass das auch am Ende einflussreich sein wird und man auch gerade die Jüngeren da wieder abholen kann. Ja, also ein kleiner Exkurs vorweg. Jetzt aber der Übergang, und der fällt gar nicht schwer. Das ist immer so, manchmal sind das ja abrupte Themenwechsel. Aber ich bin mir sicher, dass ein Punkt der Unzufriedenheit und auch der Einsamkeit mit unserem auch jetzigen nicht nur politischen, sondern auch wirtschaftlichen System zu tun haben und dass das Gefühl da ist, dass erstens die eigene Meinung nicht mehr so wirklich zählt und vor allen Dingen die Meinung nicht zählt, wenn man eher zu den nicht so Vermögenden gehört. Das heißt, ich glaube, wenn wir da mal eine Untersuchung machen würden, welcher Gruppe sie angehören, gerade die, die sich einsam fühlen, dann würde ich darauf wetten, dass das vor allen Dingen diejenigen sind, die nicht vermögend sind oder aus ärmeren Verhältnissen stammen und damit sozusagen erst recht sich nicht ernst genommen fühlen. Und es ist ganz klar, dass eine hohe Ungleichheit und eine wachsende Ungleichheit sich immer schädlich auf eine Gesellschaft auswirkt und die Unzufriedenheit auch steigt. Und das ist häufiger sogar so, dass eine glückliche oder zufriedene Gesellschaft, die muss gar nicht reich sein, also insgesamt reich sein. Die Unterschiede dürfen aber nicht so riesig sein. Und man muss sich ernst genommen fühlen und man muss eine Chance haben, sich entwickeln zu können. Und genau das geht bei uns gerade richtig baden. Und das ist ein wichtiges Thema. Und deswegen ist der Titel auch so passend, Toxisch Reich. Und da haben wir nicht nur einen Experten, sondern wir haben einen, der selber sehr reich war und beschreibt, wie das alles funktioniert. Ich finde das ja immer besser, so wie ich aus dem politischen Bereich spreche, den ich nun auch sehr nah kennengelernt habe. Jemanden, der genau weiß, was es bedeutet, sehr reich zu sein und welche Konsequenzen er gezogen hat. Und deswegen gleich, ich würde sagen, Film ab, aber es ist ja eher Ton ab für das Gespräch mit Sebastian Klein. Viel Spaß.
Ja, ich freue mich sehr heute, dass wir heute bei Lobbyland Sebastian Klein haben. Ist ja sehr selten, dass wir mal einen Gast haben, aber es gibt so viele Überschneidungen der Themen und so vieles, was zusammengeführt werden, dass wir heute genau dieses Gespräch führen. Ich stelle Sebastian Klein, obwohl es wahrscheinlich gar nicht mehr nötig ist, aber doch noch mal ganz kurz vor. Psychologe, Unternehmer und eben jetzt auch Autor oder mit einem aktuellen Buch nochmal. Ich könnte jetzt dazu fügen, vor allen Dingen Ex-Millionär und Aussteiger. Das ist also zumindest der zweite Teil, ist so ein bisschen das, was uns auch verbinden wird oder würde. Aus einem ganz anderen Hintergrund natürlich. Aber bei mir ja so ähnlich, dass ich bin aus dem politischen System, aus dem Machtzirkel Bundestag ausgestiegen, freiwillig, weil ich eben gesehen habe, dass ich dort mit den normalen demokratischen Instrumenten nichts mehr erreichen kann. Da gibt es natürlich einen anderen Hintergrund. Vielleicht erfahren wir den auch noch mal ein bisschen stärker. Aber besonders interessant ist natürlich und einfach noch mal eine ganz andere Nummer, dass jemand aus einem Überreichtum aussteigt und darüber auch nicht nur berichtet, sondern die Hintergründe aufdeckt. Das hat mich schon ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen, Sebastian Klein im Gespräch.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Deswegen auch die Einstiegsfrage, weil das passt so ein bisschen, natürlich auch, weil ich da aus eigenen Erfahrungen spreche, finden nicht alle so gut, wenn man da aussteigt und vor allen Dingen, wenn man darüber auch noch öffentlich berichtet. Also wenn man, also mir ging das immer so, ich war dann immer, wenn ich noch im Parlament darüber berichtet habe, was denn auch die Schattenseiten sind und was nicht so gut funktioniert, war ich schnell der Nestbeschmutzer. Und ich könnte mir vorstellen, im Club der Reichen ist Sebastian Klein auch jetzt nicht mehr so willkommen. Und da gibt es Ähnliches. Also wie ist gerade so der Stresslevel, vor allen Dingen jetzt nach dem aktuellen Buch, über das wir dann besonders sprechen, Toxisch Reich? Alleine der Titel sagt ja schon einiges.
Also die Anfeindungen halten sich in Grenzen, muss ich sagen. Ich habe auch, also ich äußere mich ja schon eine Weile zu den Themen und hatte anfangs auch gedacht, dass ich da in zumindest mal in Kreisen von Menschen mit Geld irgendwie nicht mehr so gern gesehen bin, aber eigentlich ist das überhaupt nicht so. Also es gibt bestimmt Menschen, die jetzt überhaupt nicht meiner Meinung sind oder sich da auch persönlich vielleicht ein bisschen angegriffen fühlen, aber das kommt wenig bei mir an und ich kriege im Gegenteil einfach auch sehr viel Feedback von Menschen, die selber vermögend sind und sagen, dass sie da zumindest Anerkennung für haben oder das nachvollziehen können, vielleicht nicht selber machen würden, aber es zumindest jetzt nicht irgendwie sehr negativ bewerten. Und man muss sich ja auch klar machen, also in der Welt der Überreichen sind ja oft so Idole dann irgendwelche amerikanischen Milliardäre gern. Und in den USA gibt es ja zum Beispiel eigentlich schon so diese Erzählung, dass man zu Lebzeiten sein Geld loswerden soll und nicht reich sterben soll. Ja, das wird immer gern vergessen und dann meistens auch nicht gemacht, aber diese Erzählung gibt es ja, dass es was Gutes ist, dass man sein Geld irgendwie schon bevor man stirbt, wieder zurück in den Kreislauf bringt.
Okay, aber dann gerne in Stiftungen, die wiederum politischen Einfluss ausüben, wobei wir dann schon eigentlich auch wieder beim Thema sind. Ja, vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass auch das ist ja ein Thema bei Überreichtum, dass vielleicht auch in Deutschland natürlich so ein bisschen die Kultur ist, dass man es eher versteckt
und nicht so gerne darüber redet und deswegen auch sich dann in solche Debatten vielleicht gar nicht so einmischt. Vor allen Dingen bis hin zu Leuten, die sehr reich sind, dann aber sagen, sie gehören dem Mittelstand an, was ich immer sehr lustig finde. Also selbst als Abgeordneter ohne Nebenverdienste gehörte ich ja auf jeden Fall schon zu den Reicheren. Und das gilt erst recht natürlich für Leute, die zwischendurch noch für Lobbyisten arbeiten oder Ministerien besetzen und so weiter. Also es ist irgendwie so, man will immer eher so zur Mitte gehören, ne? Das ist doch ein Eindruck, der wahrscheinlich nicht ganz falsch ist, oder?
Ja, und den Eindruck haben ja alle, also auch viele Menschen, die also nach unten aus der Mitte rausfallen, denken ja fälschlich, sie wären in der Mitte. Und
Ja.
dann Menschen, die oben rausfallen, denken, sie gehören zur Mitte. Und den allermeisten Menschen ist ja überhaupt nicht klar, wie krass die Unterschiede sind. Also das ist ja auch meine These. Mir geht es ja gar nicht darum, jetzt irgendwie Privateigentum zu verbieten oder irgendwelche radikalen Einschnitte vorzunehmen. Ich bin nur der Überzeugung, dass diese extreme Ungleichheit, wie wir sie jetzt gerade haben, dass die allermeisten Menschen ja gar nichts besitzen und andere so reich sind, dass für sie eine Million irgendwie Kleingeld ist. Ja, diese Unterschiede sind halt das Problem. Und das ist den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst, wie groß die eigentlich sind.
Ja, da wären wir jetzt auch mitten beim ersten oder nochmal beim wichtigen Thema Überreichtum oder toxisch reich. Also erstmal finde ich das einen guten Hinweis im Buch, nicht von superreich zu sprechen, weil das hört sich immer so super und gut an, sondern vielleicht mal andere Begriffe zu benutzen wie Überreichtum oder eben toxisch reich. Also natürlich ist schwer, ich glaube, das konnte ich auch lesen, da eine Grenze zu ziehen, wo fängt denn das an, ne? Und wo kann man dann davon sprechen? Obwohl ich finde, es eigentlich gar nicht so schwer, da wo man eigentlich mit mehr Reichtum eigentlich nicht mehr anfangen kann, weil irgendwie ist der Konsum irgendwo mal beendet. Und vor allen Dingen toxisch fängt bei mir für mich da an, wo dieses Geld schädlich für die Gesamtentwicklung, das Gemeinwohl ist oder vielleicht sogar politischen Einfluss noch mal zusätzlich nimmt, was ja so eher auch mein Thema ist. Was ist denn Ihre Position? Also erstens, wo fängt es an und wo hat es oder hat es eben damit zu tun, was Sie gerade schon erwähnt haben, dass es vor allen Dingen so ist, dass die ungleiche Verteilung angewachsen ist. Das heißt, Reichtum größer und stärker wird und auf der anderen Seite aber die Menschen, die nichts oder nur sehr wenig haben, eigentlich auch anwachsen.
Ja. Also genau, das sind ja zwei Ebenen, die man sich beide anschauen kann. Auf dieser individuellen Ebene ist, ich meine, wenn man da beim Konsum ansetzt und sagt, man will eigentlich nicht, dass Menschen so reich sind, dass sie so konsumieren, dass es uns schadet, dann müsste man ja schon sehr früh sagen, es wird zu viel. Also weil ja auch Menschen, die, ich sag mal, einfache Millionäre sind, haben ja schon einen um Vielfaches höheren CO2-Fußabdruck zum Beispiel als der Durchschnittsmensch. Und ich glaube, aus so einer Macht- und Demokratiesicht kann man spätestens ab 10 Millionen Euro sagen, es wird eigentlich zu viel. Also dann hat eine Person einfach so viele Möglichkeiten, sich Zugang zu kaufen zu Politik und zu Medienmacht, dass es nicht mehr in diese Idee passt, dass alle ungefähr die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben sollen in der Demokratie. Und diese zweite Ebene ist diese gesellschaftliche, halt zu sagen, dass wir in einem Land leben, wo 40 Millionen Menschen weniger besitzen als irgendwie wissen es nicht genau, ob es jetzt zwei, drei oder vier Familien sind oder vielleicht nur eine, aber auf jeden Fall, na, dass halt wirklich die Hälfte der Bevölkerung weniger besitzt als ein bis vier Familien im Land, das kann halt nicht funktionieren.
Ja. Ja, jetzt ist ja wirklich so, auch das ist, denke ich, ein wichtiges Thema, kommt im Buch auch vor, dass Vermögen und Reichtum nicht sehr gut erforscht ist. Das heißt, manchmal werden ja die Zahlen, die es so gibt, immer wieder korrigiert und eher nach oben. Also wir wissen relativ gut über Armut Bescheid, aber eben sehr wenig über Reichtum. Was man sagen kann, auf jeden Fall 50% in diesem Land, und das ist ja nicht nur ein Bodensatz. Daran sieht man schon, dass auch diese Mitte da so erodiert. Also 50% in diesem Land besitzen fast nichts, haben
Ja.
teilweise Schulden oder wirklich ganz, ganz kleine Vermögenslagen, sind also aufgeschmissen, wenn mal was passiert. Oder werden getroffen durch zum Beispiel eine starke Inflation oder eben Natürlich erst recht, wenn der Job flöten geht. Also da ist es immer eine schwierige Lage und das ist die Hälfte der Bevölkerung, während 10% ungefähr eben diese 2 Drittel des Gesamtvermögens besitzen und davon auch wieder 1% das meiste hat. Das ist natürlich wirklich schon, gerade auch auf diesem Vermögensungleichindex sind wir doch sehr weit vorne in Deutschland, sogar mehr als die meisten anderen europäischen Länder. Gibt es da eine Erklärung für? Ist die auch politischer Art?
Absolut. Also genau, mich hat es auch schockiert. Ich dachte immer früher so naiv, ach Unterschicht, das sind so die unteren paar Prozent der Bevölkerung, die halt arm sind und kein Geld besitzen. Und dann zu erfahren, ach nee, das sind 50% der Bevölkerung. Das hat nicht so in mein naives Bild von, wie wir eigentlich den Wohlstand verteilen, gepasst. Und natürlich hat das ausschließlich politische Gründe. Also das einzige Land in Europa, das, glaube ich, eine noch höhere Vermögenskonzentration hat, oder in Westeuropa jedenfalls, ist Österreich. Und Österreich hat im Gegensatz zu Deutschland ja gar keine Erbschaftssteuer. Wir haben noch eine Erbschaftssteuer, die aber. Die Martina Linatas hat das irgendwie eine Dummen- und Bagatellsteuer genannt. Also es kommt fast nichts bei rum und zahlen müssen eigentlich nur die, die halt wenig erben oder zu doof sind, Gestaltungsmöglichkeiten zu finden, um sie zu vermeiden. Da wäre es wahrscheinlich sogar noch konsequenter, die wie in Österreich ganz abzuschaffen. Aber das ist ein Riesenproblem, weil die Erbschaftssteuer, das ist eigentlich schon lange natürlich bekannt, ist ein wahnsinnig wichtiges Instrument, um dafür zu sorgen, dass nicht bei der Geburt schon uneinholbare Unterschiede entstehen.
Und wenn es eine Vermögenssteuer gäbe, wüssten wir auch ein bisschen mehr über Reichtum. Das ist, wie gesagt, die Lage ist ja auch sehr diffus. Und es gab ja schon deswegen auch Leute, die gesagt haben, Vermögenssteuer, selbst wenn es bei 0 € ist, einführen, damit man überhaupt mal weiß, wie die Situation ist. Ich erinnere mich sehr stark daran, dass ich habe lange damit dafür gekämpft, dass es aus dem Armutsbericht ein Reichtums- und Armutsbericht der Bundesregierung geworden ist. Aber das Ende vom Lied war dann, dass das auch irgendwann kam, aber dass man dann ganz viel geschwärzt hat im Bereich des Reichtumsberichts, so dass wir immer noch nicht besonders viel wissen. Na, also auch da ist einiges an Aufklärungsarbeit oder an Transparenz nötig. Aber das passt ja auch wieder dazu, dass wir es eher verstecken in Deutschland, also den Reichtum. Auch natürlich, damit bestimmte Debatten nicht geführt werden. Da will ich mal auf eine Zahl zurück, weil es ist sehr interessant, wenn ich Vorträge halte oder spreche in letzter Zeit, dann spreche ich eine Zahl an, die fast niemand kennt. Das ist der Vermögenszuwachs der Privatvermögen im letzten Jahr. Und das sind Zahlen der Deutschen Bank, wo man jetzt davon ausgehen kann, die werden da jetzt nicht irgendwie einen anarcho-sozialistischen Zahlen veröffentlichen, um die Leute aufzustacheln. Und die haben, also nach deren Berechnungen, ist letztes Jahr die Privatvermögen um 1.350 Milliarden angewachsen, also 1,35 Billionen. Also eine wahnsinnige Zahl. Und vor allen Dingen in einem Jahr, was ja wirtschaftlich als eines der schlechtesten gilt in Deutschland, ohne Zuwachs und so weiter, also wo es für viele Leute wirklich eng wurde. Und da gibt es einen riesigen Zuwachs. Und das war null Thema zum Beispiel im Wahlkampf. Also überhaupt nicht. Jetzt sage ich immer, normalerweise müssten in einer Demokratie, die funktioniert, und wo es eben vielen Menschen nicht so gut geht, wo die Wirtschaft schwächelt, doch genau das Thema sein, wo man ran muss. Wo kommt das Geld her? Wer besitzt das? Also meine Idee ist, dass wahrscheinlich dieser Vermögenszuwachs bei hauptsächlich 1% dann vonstatten gegangen ist. Und dass auch wahrscheinlich hauptsächlich Geld ist, was in Aktien und so weiter in Fonds liegt und nicht wirklich in Innovation, in neue Arbeitsplätze, neue Unternehmen oder Erweiterung von Unternehmen gesteckt wird, sondern praktisch dem Land und dem Gemeinwohl nicht zugutekommt.
Ja. Und das ist tatsächlich, also ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, weil da auch, also mein Eindruck ist, dass es halt in einer sehr kleinen Minderheit, wir reden da eher über 0,1% der Bevölkerung als 1%, also die wirklich Reichen. Ne, und also ein Teil dieser Gruppe ist halt eine Lobby entstanden, die uns seit Jahrzehnten Märchen erzählt und irgendwie glauben wir das alles. Und ein Teil dieses Märchens ist es, dass diese Menschen, die ja fast alle Erben sind, also die haben große Vermögen geerbt, denen gehören Anteile an den großen profitablen Firmen in Deutschland. Und es wird ja immer uns erzählt, dass die die Arbeitsplätze sichern, dass die die Innovationen finanzieren und so weiter und so fort. Wenn man sich aber da mal das anguckt, genau wie Sie das gerade beschrieben haben, merkt man, Mensch, da ist unfassbar viel Vermögen. Es wird auch immer mehr, aber das wird überhaupt nicht in die Zukunft investiert. Also ne, diese Firmen, ein Unternehmer, der in die Zukunft investiert, der nimmt Schulden auf. Also dann kann man in die Bilanz der Firma reingucken und sieht, aha, der Eigenkapital, also da ist irgendwie viel Fremdkapital drin. Man hat irgendwie mutig investiert, ist ins Risiko gegangen. Und das ist bei diesen Firmen überhaupt nicht der Fall. Und das Vermögen der Menschen, von denen wir reden, steckt viel in diesen Firmen. Deswegen wird ja immer gesagt, oh, das Betriebsvermögen, das darf angeblich nicht besteuert werden. Können wir vielleicht auch gleich noch zukommen. Ein sehr substanzieller Teil der Vermögen steckt aber auch in Immobilien. Ne, da kommen auch die Vermögenszuwächse her. Die bezahlen wir alle mit den höher werdenden Immobilienpreisen und den höher werdenden Mieten. Und natürlich am Finanzmarkt, ja, wo natürlich auch jetzt ständig Wertzuwächse realisiert werden, die nichts mit der deutschen Wirtschaft erstmal zu tun haben. Und ich finde es auch verrückt, dass wir da nicht hingucken. Zumal es dann ja immer heißt, der Staat ist pleite. Aha, aber wir haben Vermögenszuwächse, die in einem Jahr größer sind als der ganze Bundeshaushalt. Und dann heißt es, wir haben kein Geld, das wir irgendwie noch ausgeben können. Das passt für mich überhaupt nicht zusammen.
Ja, und da sind wir jetzt wieder bei so einer, ich nenne das ein bisschen irgendwie Täuschung oder wie Debattenlagen falsch laufen. Also da müsste ich doch selbst als ein liberaler Politiker, der eine liberale Wirtschaft fördern will und wirklich für eine freie soziale Marktwirtschaft steht, der müsste doch erst recht dann, auch bei dem müssen doch dann die Alarmglocken hochgehen, dass es immer mehr Geld gibt, was wächst, Geldvermögen gibt, die wachsen, aber die eben nicht mehr investiert wird. Weil das ist ja die Hauptaussage unseres kapitalistischen Systems, ist ja, am Ende profitieren alle von, weil wenn es irgendwo Zuwächse gibt, dann werden die durchgereicht. So, und jetzt habe ich das Gefühl, ganz hat das nie gestimmt, aber es hat zumindest teilweise gab es diese Ansätze. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass sich die Wirtschaft, gerade die Finanzwirtschaft, stark entkoppelt von der Realwirtschaft und vor allen Dingen von dem, was wirklich durchgereicht wird an die Menschen, an die breite Bevölkerung.
Absolut.
Ich denke, da liege ich nicht ganz falsch. Und deswegen glaube ich, ist das, was Sie beschreiben, hier auch so wichtig.
Ja. Naja, und also man muss ja dazu sagen, also in diesem ganzen Diskurs finde ich schwierig, dass ja viele Begriffe einfach vereinnahmt werden und mit völlig ihrer Bedeutung entzogen werden. Also wer sich heute als liberaler Politiker bezeichnet, ist ja meistens nur liberal in dem Sinne von, dass er völlige Freiheit für Kapitaleigentümer verlangt. Also eine völlige Liberalisierung der Finanzmärkte und eine totale Freiheit für Menschen mit viel Kapital damit tun und lassen zu können, was sie wollen, was überhaupt nicht meinem Verständnis von liberalem oder freiheitlich orientiertem Denken entspricht und auch, glaube ich, nichts mit irgendwelchen humanistischen Freiheitsbegriffen zu tun hat. Genau, und das finde ich auch immer wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was da eigentlich für eine Ideologie dahinter steckt. Weil mir geht es auch so, wenn jemand ernsthaft einen freien Markt und Wettbewerb und Innovation will, dann müsste er ganz anders agieren, als was halt liberale oder konservative Politiker jetzt ständig vorschlagen.
Da wären wir ja dann auch bei dem Punkt, weil natürlich hat das dann was mit auch dem politischen System zu tun, was da wirtschaftlich passiert. Und der schon, was alleine schon in der Unterschrift von dem Buch ist, toxisch reich, wie gesagt, der Hauptbegriff, und drunter steht, warum extremer Reichtum unsere Demokratie gefährdet. Also erstmal nochmal ganz kurz zum Buch, weil ich finde es einfach auch sehr schön gestaltet und mit netten Grafiken und Beispielen, zum Beispiel, dass sie, ohne das jetzt zu vertiefen, da ein Dorf, also das praktisch beziehen, wie sieht das, würde es in so einem Dorf aussehen, damit man sich das besser vorstellen kann, weil genau daran hapert es auch. Es ist häufig, was wir beschreiben und was in der Öffentlichkeit debattiert wird, ist für den Einzelnen zu Hause nicht so greifbar. Und wenn man das auf so ein Dorf bezieht, könnte man natürlich sich das viel besser vorstellen. Man kann auch sagen, Stadtteil oder so, ne? Also das, wo man überschaubar viele Leute hat, weil ich glaube, dann könnte man das besser greifen. Also das ist, finde ich erstmal sehr gut an dem Buch, diese vielen Beispiele und auch Zusammenfassungen. Aber eben wichtig jetzt nochmal besonders, dass das Kapitel oder insgesamt natürlich auch ein bisschen der rote Faden, warum das die Demokratie gefährdet. Und da anzusetzen, was wir jetzt gerade gesagt haben. Also ich spreche ja schon lange davon, dass wir eigentlich so eine Art, naja, feudalistische Finanzkapitalismus haben. Und ich spreche auch davon, dass wir in der Demokratie, so wie Colin Croucher schon vor 20 Jahren attestiert hat, so eine Art Postdemokratie erreicht haben, wobei man natürlich dieses Post immer sehr stark unterschiedlich definieren kann, aber wo eben die beiden Systeme zusammen dazu führen, dass eben diese Demokratie gefährdet ist, teilweise abgebaut wird. Und Sie schreiben hier, das finde ich ganz spannend nochmal, also von einer Art Oligarchisierung, was ja so ein bisschen ähnlich wie so eine Feudalstruktur ist. Aber vielleicht sagen Sie nochmal was dazu, weil das finde ich auch eine ganz gute Beschreibung.
Naja, ich glaube, wir befinden uns da jetzt wirklich in so einer Phase, wo es eigentlich um diesen Kampf geht zwischen diesen beiden Herrschaftsformen. Also zu sagen, schaffen wir es, unser Verständnis von Demokratie, also die Idee, dass es um alle Menschen geht und die Interessen von allen vertreten sein sollen, schaffen wir es, das weiterzuentwickeln und dem wieder, also das wieder zu unserer Herrschaftsform quasi zu machen? Oder driften wir jetzt in eine Richtung, und da sind wir gerade auf dem Weg, wo halt immer weniger Menschen immer mehr Macht haben und es dann eben auch bei, also nicht mehr um die Interessen von allen oder möglichst vielen Menschen geht. Und ich habe das Buch letztes Jahr geschrieben und es war dann quasi fertig, kurz bevor diese US-Wahl war. Und ich dachte, vor der US-Wahl dachte ich noch, naja, dieser Untertitel, warum extremer Reichtum unsere Demokratie gefährdet, ist eine provokative Aussage. Seit der US-Wahl ist es für niemanden mehr provokativ, weil alle, glaube ich, verstanden haben, was uns da gerade bevorsteht.
Und es wird ja noch auf kleinerem Level, aber so ein bisschen ja auch in Deutschland fortgeführt. Also ich habe jetzt davon gesprochen, also ich schreibe ja lange darüber, dass wir zu einer Lobbyrepublik oder einem Lobbyland werden, weil ich ja nun 19 Jahre erfahren habe, wie stark der Profitlobbyismus zugenommen hat und eine Beeinflussung stattfindet und da die Hauptrolle das Geld spielt. Das heißt, also klar, Lobbyismus ist jeder, eine kleine NGO und so weiter auch. Aber ich weiß halt, welche Lobbyisten am Ende den wirklichen Einfluss haben. Und das sind die mit dem meisten Geld, die auf der einen Seite am meisten zu verlieren haben und das natürlich versuchen, dass das nicht passiert. Aber natürlich auch die größte Möglichkeit haben, nochmal weiterhin den Profit auch zu vergrößern. Und das gibt natürlich gerade im Bereich Lobbyismus eine absolute Schieflage und alleine das gefährdet Demokratie, wenn die Interessensvertretung so ungleich gestaltet wird. Und ich weiß ja, was für eine Aufmerksamkeit bei Abgeordneten herrscht, sowohl auch für die eine Seite, die eben die ganz viel Mittel haben, die ganz viel Lobbyisten unterhalten, die ganz viel Geld da reinstecken, und auf der anderen Seite, ja, die das eben nicht haben. Und ja, keine Aufmerksamkeit mehr dieser Politik mitbekommen. Und aber bis jetzt war das auch immer noch so, dass es ein bisschen versteckt stattgefunden hat. Das geht jetzt sowieso nicht mehr. Wir haben jetzt Gott sei Dank ein Lobbyregister und es gibt immer mehr Organisationen, die auch das ein bisschen aufdecken. Aber jetzt habe ich das Gefühl, es gibt eine neue Stufe, wo das viel, viel ungenierter stattfindet. Und dann eben auch Lobbyisten, also bis jetzt ging es immer darum, dass Politiker, das schreiben Sie auch, dass das eigentlich nicht geht, dass wir da mehr Transparenz bräuchten, dass Politiker nach ihrer Amtszeit dann nahtlos, gerade Staatssekretäre, Minister, nahtlos Lobbyisten werden. Jetzt haben wir aber einen Austausch zu beiden Seiten. Jetzt werden Lobbyisten auch Minister. Also sparen sich im Prinzip noch das Geld für die Lobbyarbeit, weil sie direkt da sitzen. Also es wird alles ein bisschen ungenierter. Also es ist schon so ein bisschen Richtung USA. Noch, natürlich bei weitem noch nicht auf diesem Level. Aber ich habe das Gefühl, man akzeptiert das jetzt viel stärker und sagt so, das sind halt die Experten und die brauchen wir hier für unser Land. Aber interessanterweise, ja, man könnte ja sagen, warum machen wir, okay, wir machen einen Manager zu einem Minister, aber warum machen wir da nicht eine Pflegekraft zum Gesundheitsminister, ne? Das passiert nämlich auf der anderen Seite nicht.
Nee, das passiert nicht. Und ich bin da auch, also ich habe auch schon oft gesagt, naja, die USA ist noch mal anders, da sind wir noch nicht. Aber ehrlich gesagt, wer weiß, wann wir da ankommen. Weil mir macht schon zum Beispiel Sorgen, wir haben in Deutschland keine nach oben gedeckelten Parteispenden. Also wenn irgendein Milliardär sagt, ich will, dass die AfD in die Regierung kommt, ich stecke da mal ein paar hundert Millionen rein, dann würde ihn nichts daran hindern. Und mit ein paar hundert Millionen kann man den Wahlkampf massiv beeinflussen. Das haben wir ja in den USA gesehen. Der Elon Musk hat 200 Millionen aufwärts investiert und ein Zigfaches davon zurückbekommen.
Ja, das sieht man ja auch teilweise schon in Kommunen. Also in Berlin wurden ja auch schon fast Millionen dann gespendet und sogar an, gibt es ja gerade auch ein Verfahren, dann sogar verknüpft mit den Bedingungen. Was
Ja.
natürlich, das ist zwar verboten in Deutschland, Gott sei Dank, aber wir wissen natürlich auch, dass meistens diese Bedingungen zwar existieren, aber nicht ausgesprochen werden.
Ja.
So läuft es ja eigentlich. Das ist ja auch meine Erfahrung mit dem Lobbyismus. Da gibt es nicht den Handschlag und erst recht nicht die Unterschrift, was ich zu leisten habe als Politiker, wenn ich denn das und das bekomme, sondern meistens geht es eher darum, dass da eine Hand die andere wäscht und beide davon Vorteil haben, ohne dass das richtig ausgesprochen wird, um was es geht. Und das ist schon eine wirkliche Gefahr. Und Sie weisen auf die Transparenz hinterher hin. Also auch die Politik hat ein Transparenzproblem. Das kann ich nur völlig unterschreiben. Schlagen da ja auch eine Menge Dinge vor, wie das zu ändern ist. Aber auch da habe ich das Gefühl, haben wir immer noch nicht die Debatte, gerade in der Öffentlichkeit, die wir brauchen. Ist das auch ein Transparenzproblem? Ist das auch ein Problem, dass da Geld so ein bisschen auch die öffentliche Meinung schon steuert? Oder warum wird das nicht so stark diskutiert, obwohl das ja ein Grundpfeiler eigentlich ist?
Absolut. Also ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass halt, also na, wir wissen ja, dass Demokratie halt erkämpft, immer wieder erkämpft und verteidigt werden muss. Und ich glaube, die meisten Menschen wissen nicht, was sie an der Demokratie haben und wissen auch gar nicht, was ist denn eigentlich nötig, dass Demokratie funktioniert und wann haben wir ein Problem. Also das, glaube ich, sieht man dann immer erst, wenn es halt dann schon kaputt ist, wenn es zu spät ist. Und also ich glaube, ein großer Systemfehler ist, dass natürlich die Menschen, die sich einen wirtschaftlichen Vorteil versprechen, immer motiviert sind zu sagen, ich investiere Millionen, um nachher irgendwie Milliarden an Steuern zu sparen oder also irgendwie habe so eine Logik, wie ich irgendwie Dinge verändere, um dann nachher persönlich oder als Unternehmen zu profitieren. Und das ist auf der anderen, also quasi dem entgegensteht ja dann die Zivilgesellschaft, die natürlich sagen kann, wir wollen auch unsere Interessen vertreten, aber wo jetzt in der Regel nicht irgendjemand sitzt und sagt, ich habe da irgendwie ein Profitinteresse und investiere mal viel Geld. Das ist ja auch genau dieses Lobby-Ungleichgewicht, was Sie vorhin angesprochen haben, dass natürlich die Bankenlobby irgendwie 200 Leute in Berlin sitzen hat und die Gegenlobby sollte 2000 Leute mindestens da sitzen haben, aber wer soll die bezahlen? Ja, da steht halt dann nur die Zivilgesellschaft dahinter. Genau, und also ich habe auch den Eindruck, dass natürlich diese, ich sag mal, diese neoliberale und natürlich auch die politisch sehr weit rechts stehende Lobby, die haben da in den letzten Jahren einfach sehr viel Energie aufgewendet, sehr viel Geld ist da reingeflossen in mediale Macht, auf sozialen Medien ist dann Übergewicht entstanden und natürlich auf der Lobbyseite und die Gegenseite ist bei weitem nicht so gut aufgestellt.
Ja, das sehe ich auch, weil die Gegenseite könnte das natürlich höchstens auch mit, ja, mit Menschenpower, ne, also hinkriegen, weil da ist einfach das Geld nicht. Und das könnte man nur gemeinschaftlich mit vielen Leuten hinkriegen. Da habe ich aber das Gefühl, stehen sie sich natürlich häufig im Weg. Wenn ich zum Beispiel mit Initiativen und Verbänden und Vereinen rede, dann haben die ihr Partikularinteresse. Also was immer oder fast immer wichtig ist, ne, ob das jetzt ökologischer Art, sozialer Art, was auch immer ist. Aber sie tun das ja auf Grundlage unserer Demokratie. Und wenn sie da sich nicht bei bestimmten Forderungen mal zusammenschließen, und eine wäre dieser Überreichtum, wie man damit umgeht, Regeln für Politik, für Lobbyismus oder auch, wie man Zivilgesellschaft stärkt, vielleicht bis hin zu Gesellschaftsreden. Wenn da nicht ein Zusammenschluss der Zivilgesellschaft kommt, egal was sie sonst für Ziele haben und für Forderungen haben, wenn sie sich nicht da einigen und das zusammen vorbringen, glaube ich, wird es schwer. Ich glaube, da ist die Chance, das zu tun, aber dazu braucht man eben, glaube ich, eine Menge Power, damit man diese gleiche Öffentlichkeit kriegt, die halt einige wenige Verbände haben, die nun sehr viel Geld im Rücken besitzen.
Ja, genau. Und ich glaube, das ist echt die nächsten Jahre wirklich entscheidend, dass die ganzen, ich sag mal, progressiven Kräfte wirklich aufhören, sich zu streiten, was jetzt wichtiger ist. Ja, und eher, weil ich finde, bei all diesen Themen, wenn man tiefer bohrt, landet man immer beim Geld, man landet immer bei der Ungleichheit und dem
Genau.
Überreichtum. Also wirklich kann man sich wirklich, egal welche Krise, egal welches Thema nehmen, man landet immer beim gleichen Ergebnis, wenn man nur genügend tief bohrt. Und dieses sich zusammenschließen, zu sagen, das ist quasi das gemeinsame übergeordnete Ziel oder auch der gemeinsame übergeordnete Gegner, Das wird total entscheidend die nächsten Jahre.
Ja, ich denke auch, das ist, also ich gehöre einem gemeinnützigen Verein an, Plattform Pro. Und das ist, wir wollen gar nicht mehr ein einzelnes Thema fördern, machen, sondern eher versuchen, genau diesen Zusammenschluss ein bisschen zu fördern, dass es bestimmte Dinge gibt, die alle irgendwie zusammenbringen muss. Das ist, glaube ich, auch, das wird wirklich entscheidend sein. Vor allen Dingen, weil wir ja immer mehr mit einer Übermacht zu kämpfen haben, die immer mehr Geld investieren in bestimmte Bereiche. Und auch noch, weil ich glaube, dass die Gewaltenteilung zerbröselt, weil es eigentlich fast nur noch um die Regierung gibt. Der Bundestag ist nur noch mal da, um den Kanzler zu wählen. Und dann ist der Bundestag nur noch für die Opposition interessant, weil Regierungshandeln eigentlich fast immer umgesetzt wird. Aber ich würde noch zum Schluss gerne zu dem, was aber noch mal passt, zu den Narrativen kommen. Also erstmal, Sie haben ein Unternehmen gegründet, neue Narrative. Das passt ja eigentlich sehr gut auch zu den Aussagen, weil ich auch das als genau ein so ein Problem sehe, dass wir von immer noch bestimmten Begriffen ausgehen, die für alle irgendwie gesetzt sind, egal ob man sich jetzt in welchem politischen Spektrum man sich bewegt. Alle haben immer noch das Gefühl, sowohl, was ich am Anfang beschrieben habe, naja, also schon, die Demokratie ist schon noch irgendwie in Ordnung bei uns. Und genau, es gibt nur so einen Bodensatz von armen Menschen. Und ja, soziale Marktwirtschaft ist ja auch so ein Schlagwort. Und es gibt viele Schlagwörter, die aber immer mehr auf Täuschungen beruhen. Und ich glaube, man muss sich wirklich mal diese Begriffe angucken und teilweise einfach auch wieder umdeuten oder wieder zurückdeuten. Und deswegen finde ich das ein sehr wichtiger Bereich. Wie sind Sie darauf gekommen mit diesen neuen Narrativen? Und wo soll die Reise dahin gehen?
Also der Name war nicht meine Idee, muss ich an der Stelle sagen. Das hat meine damalige Mitgründerin hat das irgendwie, hatte wohl einen Geistesblitz. Und also wir machen seit 2017 tatsächlich ein Printmagazin mit diesem Namen. Und da geht es primär um die Transformation der Arbeitswelt. Also eher diese Sicht, okay, wie können wir Unternehmen, wie können wir auch die Wirtschaft als Ganzes so transformieren, dass sie menschenzentrierter, nachhaltiger, regenerativer wird. Das ist da so unser großes Thema. Und da geht es genauso natürlich jetzt wie bei den gesellschaftlichen Themen, die wir hier besprechen, um ganz viele vorherrschende Erzählungen, die halt in unseren Köpfen drin sind und darum, dass wir die durch neue Erzählungen überschreiben müssen, die uns dienlicher sind. Und genau, ich bin inzwischen auch sehr stark der Meinung, dass das auf gesellschaftlicher Ebene ist, das eigentlich der wesentliche Kampf, den wir kämpfen müssen, um die vorherrschenden Narrative. Und ich glaube, dass viele Menschen auch überhaupt nicht wissen, wie viele Glaubenssätze sie verinnerlicht haben, die überhaupt nicht ihren eigenen Interessen dienen. Also ich bin da bei mir selber total erschrocken, dass ich so wahnsinnig viel so quasi mit der Muttermilch aufgesogen habe und immer reproduziert habe, um dann irgendwann zu merken, so, hä, das entspricht eigentlich überhaupt nicht meinen Werten und meinem Menschenbild, was ich da so ständig reproduziere. Und das ist ja, also da kann man ja anfangen mit der Leistungsgesellschaft, die wir alle erzählt bekommen, in der wir angeblich leben, wo es um Leistung geht und nicht um Erbschaft, obwohl jeder, der sich irgendwie für Fakten interessiert, merkt, dass da eigentlich überhaupt nichts dran ist an dieser Erzählung.
Ja, aber trotzdem ist es genauso gesetzt. Und das Spannende ist ja, nehmen wir mal das Thema Leistungsgesellschaft, das geht ja durch alle Schichten hindurch, dass das so gesetzt ist. Also meine Eltern kommen aus der Pflege, also wo ich halt sagen würde, teilweise mit Nachtschichten und Sonderschichten und hast du nicht gesehen, also wo ich denke, da ist wirklich eine heftige Leistung erbracht. Und eine Zeit lang muss man auch sagen, ja, hatte man das Gefühl, das geht da auch vielleicht bergauf, ne? Also so ein bisschen mehr profitieren sie auch dann davon. Aber genau das hast du ja die letzten 20 Jahre eher nicht mehr, sondern im Gegenteil, ne? Also es wird mehr Leistung erwartet, es gibt da mehr Stress. Und auf der anderen Seite, die Gegenleistung wird eher geringer ausfallen oder man kämpft immer mehr um so einen kleineren werdenden Pott und es wurde immer gesagt, wir haben kein Geld.
Ja.
Und jetzt auf einmal werden halt 500 Milliarden oder vielleicht sogar eine Billion aus dem Boden gestampft, ohne Probleme. Der Außenminister verspricht jetzt 5% des BIPs für Verteidigung. Das wären 225 Milliarden pro Jahr bei einem Haushalt, der 400 Milliarden angeht. Also da muss sich doch jeder, Sie schreiben das auch, verhöhnt vorkommen, ne? Der also wirklich Leistung bringt, sein Leben und aber nur einen ganz kleinen Anteil erhält und wo immer gesagt wurde, es gibt kein Geld. Also Leistungsgesellschaft ist, glaube ich, ein gutes Beispiel für so ein sehr falsches Narrativ.
Ja, und ich glaube, dass da wirklich die Durchschnittsperson einfach, die ist so ein bisschen wie der Frosch, der im Topf sitzt und merkt halt nicht, dass das Wasser immer wärmer wird. Weil ich meine, dass wir heute, und das war ja vor 30 Jahren noch komplett anders, aber dass wir heute da sind, dass die Durchschnittsperson wahnsinnig viel Steuern und Abgaben von ihrem Gehalt abtreten muss, weil der Spitzensteuersatz inzwischen eben schon relativ früh anfängt und dass dafür Menschen, die riesige Vermögen haben, praktisch nichts mehr oder sehr, sehr wenig beitragen zur Finanzierung des Gemeinwesens. Das ist eigentlich, wenn man sich das mal so anguckt, das kann man niemand erklären. Alle finden es auch mega ungerecht, wenn sie es verstehen. Aber es ist halt so schrittweise passiert. Ne? Kein Mensch weiß, wie die Spitzensteuersätze früher mal waren und dass es eine Vermögensteuer gab oder auch, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg Lastenausgleich haben, 50% Vermögensabgabe. Solche Ideen finden die meisten Leute heute kommunistisch, ne? Obwohl das einfach die soziale Marktwirtschaft war, die damals so konzipiert war. Genau, und alle leben halt so in dem, was sie jetzt kennen, aber fragen sich viel zu wenig, ob das gerecht und fair ist.
Ja, und vor allen Dingen, ich habe auch das Gefühl, dass man eher so nach unten guckt und versucht, sich abzugrenzen, anstatt nach oben zu gucken, was denn alles ist. Also man kann denjenigen, der Mindestlohn kriegt, gut oder sogar unter Mindestlohn teilweise ja noch mit den ganzen Ausnahmen, besser aufhetzen gegen den, der Bürgergeld kriegt, nach dem Motto, du hast eigentlich viel mehr verdient. Oder besser gesagt, der Abstand muss größer sein, aber sagt keiner, dass du mehr kriegen musst. Und deswegen findet man es ungerecht, dass die Menschen Bürgergeld kriegen, anstatt irgendwie zu gucken, ja, ist vielleicht bei beiden nicht so richtig, ne? Also ich müsste eigentlich mehr verdienen und aber auch die Bürgergeldbezieher müssten andere Chancen haben und irgendwie noch ein Auskommen besitzen. Das ist irgendwie anscheinend ja doch sehr verhaftet bei uns, ne? Also eher nach unten sich abzugrenzen, anstatt nach oben zu gucken. Und um vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen, aber ich will das Fass nicht aufmachen. Man sucht sich gerne Sündenböcke aus im politischen System, die man einfach bekämpfen kann. Und
Und die
deswegen
keine
ist
Lobby
natürlich
haben.
gerade diese Angriffe von rechts funktionieren deswegen gut.
Ja, und die keine Lobby haben.
Genau.
Es ist ja, also wenn man sich mit den Milliardärserben anlegt, kann man sich sicher sein als Politiker, dass man sehr viel schlechte Presse bekommt. Wenn man sich mit den Bürgergeldempfängerinnen und Geflüchteten anlegt, weiß man ganz genau, da gibt es keine Lobby, die aufsteht und 10 Professoren anruft und sagt, schreib doch mal ein Gutachten, wir bezahlen das auch.
Ja.
Und gleichzeitig haben wir in Deutschland, finde ich, also ich würde sagen, eines unserer größten Demokratieprobleme ist die Springerpresse. Na, wenn man weiß, da ist halt eine sehr mächtige Medienorganisation, in der ein Milliardär sitzt oder zwei, die halt eine sehr eigene Agenda haben und die natürlich total gerne dieses Spiel mitspielen, dass wir nach unten treten. Und nie im Leben auf die Idee kommen würden, Milliardärserben irgendwie als Problem für die Gesellschaft darzustellen. Das macht ja was mit, also ist das, und das erreicht ja leider auch genau die Leute, die es erreichen soll.
Ja, vor allem mit dieser Prämisse, Volkes Stimme doch mal zu bringen, dann müsste man das ja genau andersrum machen. Aber ich befürchte, dass sich das, deswegen geht da meine Kritik sogar stark auch in diese Mitte und in diese Blase in Berlin. Das ist, glaube ich, ein Problem, das ich da sehe. Da gibt es ganz viele Politiker, die mit Lobbyisten und mit Journalisten aus einer Blase zu tun haben, denen es allen echt gut geht
Ja.
und den Blick nicht mehr haben für die, denen es nicht so gut geht und auch in dieser falschen, mit den falschen Narrativen leben und das gar nicht merken, dass das so ist. Und es eher darum geht, mehr zu haben und damit sozusagen den Blick für die wesentlichen Bereiche zu verlieren. Und ich meine, man muss sich nur Zusammensetzungen im Bundestag angucken und welche, vor allen Dingen, welche Entwicklung das genommen hat. Das war vor 30 Jahren noch anders, auch wenn es schon immer in eine bestimmte Richtung, sind nur 90% Akademiker und die meisten aus wohlbehüteten Haushalten, Bildungshaushalten, die nie so einen anderen Blick hatten. Und dann kommt man nach Berlin und will eigentlich dann noch mehr haben. Deswegen Nebenverdienste findet man deswegen völlig in Ordnung, obwohl ja die Diäten und diese ganzen Sondervergünstigungen schon nicht schlecht sind. Und da fängt es halt an. Und die Hauptstadtjournalisten, die da wirklich sicher drin sind. Es gibt viele Journalisten, die verdienen überhaupt nicht besonders gut, aber die da gesetzt sind und da das Setting für die Medien machen, die sind auch schon in einer bestimmten Komfortzone.
Und da sind wir halt wieder bei den Unterschieden. Also in der Gesellschaft, ich sag mal, wir leben, stellen wir uns mal vor, so eine fiktive Gesellschaft, wo jemand, der richtig, richtig reich ist, 10 Millionen Euro hat und jemand, der durchschnittlich ist, irgendwie 250.000 Vermögen hat. So ist ja der rechnerische Durchschnitt in Deutschland. Ja, dass so eine Durchschnittsfamilie dann mit 4 Personen hätte 1 Million und jemand, der richtig, richtig reich ist, hat 10. In so einer Gesellschaft sind diese ganzen Probleme alle, die existieren dann eigentlich praktisch nicht mehr, ne? Weil sich alle überlegen können, oh, will ich jetzt einem Politiker Geld anbieten, dass er was für mich macht und der Politiker verdient aber selber so gut, dass für ihn jetzt 1.000 Euro nicht so viel Geld sind und ich bin aber auch nicht so reich, dass ich dem 1 Million bieten kann, weil dann müsste ich ja einen großen Teil meines Vermögens abgeben. Das heißt, diese Probleme entstehen eigentlich nur durch diese extreme Ungleichheit. Ja, und wenn die Ungleichheit kleiner ist, dann ist das Problem auch viel, viel kleiner. Und dann können ja auch, wenn sehr viele Menschen sagen können, ach ja, ich gebe mal 1.000 Euro für Lobbyismus aus, dann ist Lobbyismus ja auch in Ordnung, weil dann haben alle die gleichen Möglichkeiten durch Geld oder ähnlich große Möglichkeiten durch Geld für ihre Interessen einzustehen.
Ja, mit einer Einschränkung, dass ich einfach sage, Politiker sollten überhaupt nichts annehmen. Keine Vorteile, keine Geldvorteile, nichts.
Absolut.
Das ist in der Demokratie, finde ich, entscheidend, weil sonst ist es eben nicht mehr die Demokratie. Das war ja auch die Grundidee und deswegen verdienen sie ja auch genug, damit sie das eben nicht annehmen sollen und sind es keine Freizeitpolitiker. Das war ja eigentlich so die Grundidee dahinter. Aber ansonsten ein wichtiges und gutes Schlusswort, wie ich finde. Also, ich sage das selten, aber lest Sebastian Klein, Toxisch Reich. Unbedingt. Es gibt ein paar andere Bücher in diesem Bereich nochmal, aber das ist, finde ich, nochmal viel pointierter. Und ich finde es immer gut, wenn jemand aus der Sichtweise spricht, wenn er selber daherkommt. Das ist authentischer, geht's nicht. Und von daher vielen Dank für dieses Buch, vielen Dank für dieses Gespräch. Und ja, ich wünsche natürlich alles Gute für die weitere Arbeit und würde mich freuen, wenn da noch mehr kommt und auch andere sich da anschließen und das gerne nachahmen. Vielen Dank.
Danke auch, hat Spaß gemacht.